Anton, was hast du morgen vor?
Och, nichts Besonderes, weiß ich nicht.
Und am 6. August?
6. August? Das ist doch nächster Donnerstag. Was Besonderes?
Du bist gut. Was Besonderes? Vor 70 Jahren, am 6. August 1945, haben die Amis die erste Atombombe auf Hiroshima abgeworfen.
Klar, dass ich daran nicht gedacht habe. Bestimmt gibt es irgendwo eine gute Gedenkveranstaltung.
Nicht nur gedenken, auch für die Zukunft. Keine Atomwaffen, nirgendwo. Aber wenn du eine Friedensveranstaltung zum Hiroshima-Tag suchst, schau einfach mal rein bei der Friedenskooperative. www.friedenskooperative.de
www.friedenskooperative.de
Genau. Kannst du dir vorstellen, 1995, zum 50. Jahrestag von Hiroshima, wollten die Amis eine Briefmarke herausgeben.
Mit nie wieder Bomben, nie wieder Krieg?
Ganz im Gegenteil. Mit dem Bomber, dem Atompilz und der Aufschrift Atomic Bombs Hasten War's End, August 1945.
Atombomben haben das Kriegsende beschleunigt? Wie kann man das Grauen in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen?
Erst auf dem massiven Protest, vor allem aus Japan, wurde die Briefmarke nicht in den Verkehr gebracht.
Und was die Briefmarke behauptet, das stimmt doch nicht.
Der japanische Kaiser hat zwar nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki kapituliert, aber schon vor den Bombenabwürfen war Japan weitgehend zerstört und zu einer Kapitulation bereit, allerdings unter Beibehaltung des Kaisers.
Stimmt. Ich habe die Erinnerung eines japanischen Militärarztes an den 6. August 1945 gelesen.
Das ist Shuntaro Hida, der Hiroshima selbst erlebt hat. In seinem Buch »Der Tag, an dem Hiroshima verschwand« heißt es, die japanische Marine war zerschlagen, die Langstreckenbomber waren abgeschossen, die großen Städte brannten, die Japaner hungerten, Japan stand kurz vor der Kapitulation. Es gab keinen Grund für die Atombombe, doch die Amerikaner haben sie abgeworfen. Letzteres war für Shuntaro Hido ganz besonders wichtig.
Hätte es damals die UN gegeben, wäre Hiroshima und Nagasaki ein Kriegsverbrechen gewesen. Und wie sieht es heute in Japan aus?
Möglicherweise auf Druck der USA haben die Japaner 1946 einen einzigartigen Artikel 9 in ihre Verfassung aufgenommen. Ich lese mal vor. In aufrichtigem Streben nach einem auf Gerechtigkeit und Ordnung gegründeten internationalen Frieden verzichtet das japanische Volk für alle Zeiten auf den Krieg als ein souveränes Recht der Nation und auf die Androhung oder Ausübung von Gewalt als Mittel zur Beilegung internationaler Streitigkeiten.
Klingt gut, von Japan soll nie wieder Krieg ausgehen.
Es geht noch weiter. Um das Ziel des vorhergehenden Absatzes zu erreichen, werden keine Land-, See- und Luftstreitkräfte oder sonstige Kriegsmittel unterhalten. Ein Recht des Staates zur Kriegsführung wird nicht anerkannt.
Dann ist Japan die erste Nation der Welt ohne Militär.
Frieda hat recht, Militär gehört abgeschafft. Aber du, Anton, hast leider nicht recht.
Wieso? Die Verfassung ist doch eindeutig. Ein Recht des Staates zur Kriegsführung wird nicht anerkannt.
Für Juristen ist nichts eindeutig. Sie haben gesagt, mit Krieg sei nur der Angriffskrieg gemeint. Japan dürfe keine Streitkräfte haben für den Angriffskrieg, wohl aber für die Selbstverteidigung.
Du hast mir sowas schon mal erzählt. Die Japaner haben auch kein Militär, sondern...
Jetzt halt aber mal den Schnabel, Frieda. Ja, Anton, Japan hat nur Selbstverteidigungsstreitkräfte. Und diese Streitkräfte dürfen mittlerweile zusammen mit den USA und anderen Verbündeten auch an Auslandseinsätzen teilnehmen.
Was hat denn das mit Selbstverteidigung zu tun?
Du hast mich nicht zu Ende sprechen lassen. Also die japanischen Streitkräfte dürfen auch an Auslandseinsätzen teilnehmen, wenn die Existenz Japans stark bedroht ist. Kollektive Selbstverteidigung wird das genannt.
Da wird einem ja das Wort im Munde rumgedreht. Vielleicht hätte die Friedensbewegung in Japan dagegen klagen sollen.
Hat sie ja versucht.
Und mit welchem Erfolg?
Das höchste japanische Gericht hat gesagt, sie könnten sich nur bei ganz groben Verfassungsverstößen einmischen. Das wäre aber in der zu entscheidenden Sache, es ging um einen Truppenübungsplatz für die USA, nicht der Fall. Ansonsten hätte der Gesetzgeber einen Einschätzungsspielraum.
Das heißt, die Politik in Japan kann machen, was sie will. Warum haben sie denn nicht gleich die Verfassung geändert? Weg mit Artikel 9, dem Pazifismusgebot.
Das wäre schwieriger. Die Verfassung kann nur mit 2/3 Mehrheit vom Ober- und vom Unterhaus geändert werden. Und außerdem muss die Mehrheit der Bevölkerung in einer Volksabstimmung zustimmen. Nach den jüngsten Umfragen lehnen 59% der Bevölkerung ein stärkeres militärisches Engagement Japans ab.
Dann sind die Japaner schlauer als wir hier. Was meinst du, Friederike? Wird der Iran nun tatsächlich daran gehindert, die Bombe zu bauen?
Wenn der Iran sich an die festgelegten Regeln hält und auch die USA den Vertrag einhalten, dann könnte dieser tatsächlich zu einem atomwaffenfreien Iran führen.
Der ist unterschrieben, aber noch nicht ratifiziert. Und die Republikaner im amerikanischen Kongress sind wild entschlossen, den Vertrag zu torpedieren.
Und Präsident Obama ist ebenso wild entschlossen, den Vertrag vom Kongress ratifiziert zu bekommen. Obama hat auch schon sein Veto angekündigt, wenn der Vertrag torpediert werden sollte.
Und das Veto kann der Kongress nicht umgehen?
Dann müssen Senat und Repräsentantenhaus beide mit 2/3 Mehrheit dagegen stimmen. Das ist sehr unwahrscheinlich.
Wie kam es denn überhaupt dazu, dass der Iran in den Verdacht geriet, an der Bombe zu bauen?
Der Anfang liegt schon weit zurück. Der Iran hatte früher einen Kaiser, der dort Schah genannt wurde. Dieser Schah, Reza Pahlavi, dachte über die Begrenztheit von Erdöl und Erdgas nach, und erklärt,
das klingt wie der Club von Rom, der ja auch von den Grenzen des Wachstums sprach.
Ja, das war ungefähr um die gleiche Zeit. Also dieser Schah sagte am 21. März 1974 in seiner Neujahrsansprache, wir werden so rasch wie möglich die Atomenergie und andere alternative Energiequellen nutzen, um Öl für die Herstellung chemischer und petrochemischer Produkte zu reservieren.
1974? Da war sie aber seiner Zeit weit voraus.
Ja, die Planung sah vor, dass 1992 die Atomenergie 15,5% des gesamten Energieverbrauchs des Irans decken sollte.
Wollten die das aus eigener Kraft schaffen?
Unter dem amerikanischen Präsidenten Dwight D. Eisenhower hat es ein Programm Atoms for Peace gegeben, in dem schon 1959 der Universität Teheran ein Forschungsreaktor geschenkt wurde. 1967 lieferte die USA einen weiteren Forschungsreaktor mit einer Leistung von 5 Megawatt, der im Teheran Nuclear Research Center in Betrieb genommen wurde.
5 Megawatt? Das ist ja schon eine ganze Menge.
1968 unterschrieb der Iran den Atomwaffensperrvertrag. Damit hatte der Iran das Recht, an der Atomenergie ausschließlich für zivile Zwecke einzusetzen. Jede militärische Nutzung ist verboten und wird durch Sanktionen bestraft. Dies wird von der Internationalen Atomenergieorganisation, der IAEO, kontrolliert.
Also Atomenergie nur für zivile Zwecke.
Unter dem Wissenschaftler Akbar Etemnat entstand eine iranische Atomenergieorganisation, die Standorte für Atomanlagen aussuchte und Verträge mit anderen Ländern abschloss. Darunter einen Vertrag mit den USA über 6 Milliarden US-Dollar für Nukleartechnik.
Davon kann man schon einiges bauen.
Und das taten die Iraner auch. Die Deutsche Kraftwerkunion erhielt den Auftrag, das erste iranische Atomkraftwerk nahe der Stadt Bushehr zu bauen.
Irgendwann in dieser Zeit muss auch die Islamische Revolution gewesen sein.
Ja, richtig. Und in dieser Zeit wurden zunächst viele Projekte auf Eis gelegt, weil Khomeini Atomenergie für unislamisch erklärt hatte. Aber nach einiger Zeit ging der weitere Aufbau der Atomenergie weiter.
War denn dann das AKW Bushehr schon im Netz?
Nein, auch hier waren die Arbeiten unterbrochen worden. Da der Iran auch die Rechnung der Kraftwerksunion nicht mehr bediente, hatte sich diese Firma aus dem Projekt zurückgezogen.
Wie weit waren denn die Arbeiten gesehen?
Es handelte sich da um zwei AKWs. Der eine Reaktorkern war zu 85% fertig, der andere erst zu 50%.
Und so stehen Sie noch heute da?
Nein, denn die Reaktorkerne wurden während des ersten Golfkrieges durch mehrere irakische Luftangriffe stark beschädigt.
Ich bin nicht gerade ein Freund von AKWs. Da kann ich also nur Bravo rufen.
Aber das hat nichts genutzt, denn 1995 unterschrieb Iran einen Vertrag mit dem russischen Konzern Atomstoy Export über die Fertigstellung der beiden AKWs in Bushehr. In den folgenden Jahren sollen mehr als 3000 russische Techniker an dem Projekt gearbeitet haben.
Wo sollten denn die Brennstäbe herkommen? Denn ohne Brennstäbe kein AKW.
Anfang Januar 2008 wurden aus Russland mehr als die Hälfte der benötigten Brennstäbe geliefert. Im September 2010 waren alle 163 Brennstäbe installiert, mussten aber noch einmal ausgebaut werden.
Warum denn das?
Wahrscheinlich war es keine große Sache. Aber einen genauen Grund hat die russische Firma nicht angegeben.
Und wie ging es weiter?
Am 4. September 2011 wurde das AKW erstmals an das Stromnetz angeschlossen.
Von 1974 bis 2011. Eine lange Bauzeit. Das würde aber bei weiteren AKWs sicher nicht so lange dauern.
Nach Meldung des staatlichen Fernsehens sind in Bushehr zwei weitere AKWs geplant, die sich im Mai 2012 bereits in einem frühen Planungsstadium befinden.
Sag mal, Friederike, jetzt hast du die ganze Zeit fast nur von Bushehr gesprochen. Gab es denn auch andere Baustellen von Nukleartechnik?
Ja, es gab viele weitere Baustellen, an denen Uran gefördert und aufbereitet wurde. In Natanz, in Fordo, in Isfahan, in Arak, in Karatsch. Viele dieser Stellen waren dem IAEO gemeldet und wurden auch überwacht.
Dann war doch alles klar, denn der Iran durfte das doch.
Im Jahr 2002 wurde aber bekannt, dass der Iran einige Atomanlagen unterhielt, die nicht dem IAEO gemeldet waren. Das wurde durch Satellitenfotografie eindeutig belegt. Auch Geheimdienstkontakte eines Journalisten hatten das gemeldet.
Da wurde dann vermutet, dass der Iran auch an der Bombe arbeitet.
Richtig, Anton. Im März 2004 forderte die IAEO den Iran auf, die Pläne und Informationen der Atomprojekte offenzulegen. Aber der Iran kam dieser Forderung nicht nach.
Ich kann mich noch gut daran erinnern. Es war wie ein Katze-und-Maus-Spiel.
Im August 2005 wurde Mahmoud Ahmadinejad zum Präsidenten der Islamischen Republik gewählt und die Lage verschlimmerte sich. Im Dezember 2005 billigte der Präsident ein Gesetz, das dem Iran das Recht einräumte, die internationalen Kontrollen jederzeit auszusetzen.
Na, sowas ist aber nun wirklich verdächtig. Haben die Iraner auch dann noch behauptet, dass es alles nur zivilen Zwecken dienen würde?
Ja, das haben sie. Besonders bei der Urananreicherung handelt es sich um eine sogenannte Dual-Use-Technologie, die also für zivile und für militärische Zwecke Verwendung findet. Und gerade bei der Anreicherung für zivile Zwecke haben die Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrages sogar Anspruch auf Unterstützung von anderen Unterzeichnern.
Aber gerade um die Anreicherung ging es doch dauernd.
Ja, da wurden Vorschläge gemacht, alles Mögliche. Sogar ein neuer Computervirus wurde eingesetzt, der die Steuerung der Zentrifugen befallen hatte und den Betrieb der Zentrifugen störte.
Das sind mir jetzt aber zu viele Einzelheiten, kann ich mir doch nicht merken. Und wie kam es denn dann zu einem Einlenken des Irans?
Das waren wohl doch am meisten die Sanktionen, die von den USA und von der EU verhängt wurden. Besonders ein Ölembargo schwächte die Wirtschaft des Irans sehr, da die Einnahmen aus dem Ölgeschäft wegfielen.
Also waren es nicht die Panzer, nicht das Militär? Brav, Frieda, Militär gehört abgeschafft. Was wollte ich sagen?
Dass es nicht die Panzer waren, es waren die fehlenden Einnahmen aus dem Ölgeschäft.
Wahrscheinlich haben auch die Iraner sehr gemurrt. Es fehlte wohl sehr bald an vielen. Und auf was haben sich nun die Staaten mit dem Iran geeinigt?
Punkt 1. Die vorhandenen 19.000 Zentrifugen werden auf 6.104 reduziert.
Warum gerade 6.104?
Weiß ich nicht. aber vielleicht stehen gerade so viele in einer der Forschungslabore. Punkt 2. Urananreicherung in den nächsten 15 Jahren nicht über 3,67%.
Schon wieder so eine komische Zahl, das kommt wohl bei so langen Diskussionen heraus. Hier noch ein kleines Prozentchen, dort auch.
Punkt 3. Der Bestand von 10.000 Kilogramm niedrig angereichertem Uran ist auf 300 Kilogramm zu reduzieren.
Na, endlich mal einfache Zahlen.
Punkt 4. In Fordo ist in den nächsten 15 Jahren keine Anreicherung vorzunehmen und 2/3 der dortigen Zentrifugen sind abzubauen.
Ist das alles?
Ja, so ziemlich. Und noch ein paar Forderungen, die nur Spezialisten verstehen.
Und die Gegenleistung?
Zug um Zug, Abbau der Sanktionen.
Na, da hoffen wir mal, dass Obama diesen Vertrag durch den Kongress bringt und dass der oberste geistige und politische Führer des Iran, Ali Khamenei, seine Vorbehalte gegen den Vertrag aufgibt. Auch die stufenweise Aufhebung der Sanktionen lehnte er ab.
Dieser Vertrag wäre nämlich ein großer Schritt in Richtung Frieden.
Aber besser wäre es, das Militär wird abgeschafft.